Und diese Verse, die wir gemeinsam gelesen haben, den meisten von uns ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber die gehören eigentlich inhaltlich noch zu der Vision, die wir am letzten Sonntag angeschaut haben. Wir erinnern uns, letzten Sonntag haben wir gemeinsam gelesen, dass dem Propheten Sacharja eine Vision gegeben wird von einem Mann, der mit einer Messschnur unterwegs ist, um Jerusalem zu vermessen. Erinnert ihr euch daran? Ja. Wir haben das gemeinsam interpretiert und haben gesagt, ja, hier, was nun kommt, ist das Wort Gottes in Bezug zu Israel, was Gottes Pläne mit Israel, besonders auch mit Jerusalem sind. Und ich erinnere euch auch noch, dass auf einmal zwei Engel da sind, ja, und der eine zum anderen Engel sagt, lauf hin, sag dem jungen Mann, so, ja, der Sacharja war ein junger Mann, man schätzt so um die 30, man hat seine Gründe dazu, warum man das so denkt, aber interessant auch zu hören, dass der eine Engel zum anderen sagt, lauf hin, nicht flieg hin, ja, lauf hin. So, und dieses Hinlaufen, das ist auch ein Hinweis darauf, dass das, was nun kommt als Wort Gottes, sehr bedeutend ist, sehr wichtig ist, sehr erbauend ist, besonders für das Volk Israel. Ja, und danach kommt diese extra Information, ja, in Bezug, im Zusammenhang des Volkes Israel, im Zusammenhang dieser dritten Vision mit dem Mann mit der Messschnur. Und das, was wir heute gemeinsam anschauen, das, was Peter heute gelesen hat, gehört eigentlich noch zu dieser extra Information im Zusammenhang der letzten Vision. Hoffentlich haben wir das verstanden, das ist ein bisschen schwierig vielleicht, ja. Aber letzten Sonntag habe ich gesagt, dass diese extra Information an den Propheten Sacharja so etwas wie ein Icing on the Cake ist. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ist etwas extra, was Gott eben diesen Propheten gibt, damit er das dem Volk Israel weitersagen sollte als Ermutigung. Und dieses Icing on the Cake geht weiter. Ja, das, was wir heute gelesen haben, gehört mit dazu, zu diesem Icing on the Cake. So, heute schauen wir uns also, oder nehmen wir uns Zeit, das anzuschauen, was nun gesagt wird. Wir werden nicht alles uns anschauen können. Da ist zu viel an Informationen, was uns weitergegeben wird. Wichtiger Informationen, die unbedingt betont werden muss, unterstrichen werden muss. Das Erste aber, was ich betonen möchte, und das habt ihr mit Sicherheit nicht rausbekommen, ich auch nicht. Die Bibellehrer sagen uns, dass das, was wir hier lesen in Versen 10 bis 17, in der poetischen Form eines Gedichtes geschrieben ist. Wir sagen, okay, und was bedeutet das? Das bedeutet zumindest so viel. Ihr Lieben, habt ihr schon mal ein Gedicht versucht zu dichten? Habt ihr das mal gemacht? Du hast es gemacht? Schwer. Ist nicht einfach, es sei denn, du bist begabt. Ja? Ja. Ich habe versucht, ein Gedicht zu schreiben in meinem ganzen Leben. Und ich bin froh, dass niemand das Gedicht gelesen hat, außer mir. Ich habe es schnell verbrannt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist gar nicht so einfach. Ja, ich dachte immer, naja, was ist schon ein Gedicht? Ja, ist nicht so einfach. Ja, und das spricht einfach von der Intelligenz, die dahinter ist. Ja, hier diese wichtigen Informationen für die Zukunft in einer Gedichtsform zu verpacken. Das kann nicht jeder. Ja, aber Gott kann. Kein Problem. Und dann sehen wir auch, dass diese Worte, die hier weitergegeben sind, nicht die Worte eines intelligenten Menschen sind, des Propheten Sacharja. No, das sind die Worte Gottes, ja, in einer Gedichtsform. Und wir erkennen in diesem Gedicht eigentlich drei Strophen. Ja. Die erste Strophe ist von Vers 14 bis 16. Schaut nochmal in euren Text. Und diese Strophe oder jeder dieser Strophen, dieser drei Strophen, beginnt eigentlich mit einem Befehl. Ja. Und dann wird mit dem Verbindungswörtchen denn gesagt, warum man diesem Befehl Gottes gehorchen soll. So Vers 14 und 16 kommt ein Befehl, danach kommt derselbe Befehl mit anderen Worten und dann wird gesagt, denn. Und dann wird erklärt, warum man diesem Befehl gehorchen sollte. So, die habe ich gesagt 10 bis 13, erster Abschnitt? Oder? 14 bis 16 ist der zweite Abschnitt. Aber es ist genau dieselbe Gliederung. Wir sehen wiederum einen Befehl, ja, 14 bis 16, und dann wieder diese Wörtchen oder das Wörtchen denn. Es wird wieder erklärt, warum man dem Befehl Gottes gehorchen sollte. Und dann Vers 17, das ist der letzte Vers, das ist wiederum ein Befehl. Ja, und dann wird auch gesagt, denn, und dann wird gesagt, warum man hier aufpassen muss, was geschieht. So, lasst uns gemeinsam noch einmal Vers 10 bis 13 lesen und noch einmal vergegenwärtigen, was der Text sagt, und dann werde ich mit der Erklärung beginnen. Ja? Auf, fliehe aus dem Mitternachtslande, steht in der Luther-Übersetzung, spricht der Herr, denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut. Und das ist interessant, ihr Lieben. Ich will das ganz kurz einfügen. Ich werde heute darauf nicht eingehen, aber in einer der nächsten Predigten, wenn wir Gnade vor Gott finden und leben, werden wir das ansprechen. Achtet mal drauf, wenn ihr das Buch des Sacharja studiert, wie oft die Zahl 4 gebraucht wird. Es ist erstaunlich. Normalerweise ist die Zahl 7 sehr prominent in der Heiligen Schrift. Ja, ich erinnere uns an die Offenbarung, als wir uns das Ganze angeschaut haben. Die 7 kommt so oft vor, so oft mal vor. Ist eine biblische Zahl. Hier kommt die Zahl 4 vor. Nicht einfach so. Es hat eine Bedeutung. Ja, okay. Spricht der Herr, in alle vier Winde habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf Zion, die du wohnest, bei der Tochter Babel entrinne. Derselbe Befehl wie vorhin, nur mit anderen Worten. Und dann wird gesagt, denn, so spricht der Herr Zebaoth. Er hat mich gesandt nach Ire zu den Heiden. Das hört sich so komisch an, aber ich werde mit uns gemeinsam das angehen und das erklären, was das meint. Die euch beraubt haben, denn wer euch antastet, der tastet seinen Gottes Augapfel an. Denn siehe, wieder ein Denn. Ich will meine Hand über sie schwingen, dass sie sollen ein Raub werden denen, die ihnen gedient haben. Von wem spricht Gott hier? Er spricht von den Nationen, die Israel, die das Volk Israel gedemütigt hat und noch demütigen wird. Und Gott droht diesen Nationen, ja, hier in Vers 13. Und ihr sollt erfahren, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Sehr interessante Aussage. Wer sagt das? Ihr sollt erfahren, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Ist das der Prophet Sacharja? Wer ist das? Das wollen wir gemeinsam ansprechen. Ja? So, im Grunde genommen, wenn wir uns den ersten Befehl anschauen, es ist sehr einfach, diesen Befehl zu verstehen. Ja? Besonders auch, wenn auch dieser Befehl mit anderen Worten erklärt wird in Vers 11. Auf Zion, die du wohnst, bei der Tochter Babel entrinne. Wer ist das? Ihr Lieben, das ist einfach. Das sind die Juden, die zurückgeblieben sind in der Stadt Babylon, anstatt mit den anderen in das Land Israel zurückzugehen. Wir sagten, 50.000 sind ungefähr nach Israel zurückgekommen, nach Judäa. Der Rest ist in Babylon zurückgeblieben. Die haben sich wohlgefühlt. Ja? Die haben ihre Geschäfte gehabt, ihre Arztpraxen gehabt. Ihnen ging es gut. Ja, Babylon war zu der Zeit die Weltstadt gewesen. Es war bequem, in Babylon zu leben. Ja, die Nahverkehrsmittel waren schön. Ja, alles da. Einkaufen war nicht schwer. Man musste nicht schwer arbeiten auf dem Land, um das Land bebauen, damit man überleben kann. Und so viele der Juden sind zurückgeblieben, anstatt zurückzugehen. Ja, und hier aber kommt die Herausforderung, interessanterweise in der Zeit des Sacharja, als diese Zurückgekehrten im Land Israel waren, dann sagt Gott zu denen, die in Babylon zurückgeblieben sind, auf, ja, macht euch davon. Sehr interessant, wenn wir uns die Worte anschauen, die gebraucht werden, und in Schlachter wird das Wort oder die Wörtchen auf gebraucht, im Hebräischen wird das Wort oi gebraucht. Oi. Und oi ist eigentlich besser übersetzt im Deutschen wer. Wer, wer, wenn ich auf das Ende sehe. Wer hat das geschrieben? Wilhelm Busch, Max und Moritz. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Und das ist genau der Hinweis hier. Ja? Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Auf das Ende der Juden, die zurückgeblieben sind in Babylon. Die haben nichts Gutes zu erwarten. Woher kennen wir noch Wehe? Das Wehe. Woher kennen wir? Offenbarung. Wer hat noch Wehe ausgesagt, als er hier lebte? Jesus, wehe euch, ja, und eine Stelle will ich lesen aus Matthäus 11, 21, hier spricht Jesus zu Städten, wie kann man zu einer Stadt sprechen, ja, das ist, was Gott macht, hier spricht er ja auch zu Babylon, Jesus spricht zu Chorasin und Bethsaida, aber was ist gemeint, die Einwohner dieser Stadt sind gemeint, ja, Matthäus 11, 21, wir lesen, wehe dir, Chorasin, sagt Jesus, wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind. So, Jesus hat in diesen Städten Wunder vollbracht. Und was war der Zweck, was war der Sinn dieser Wunder? Naja, die Menschen sollten das sehen und verstehen. Das ist kein einfacher Mensch, das ist mehr wie ein Prophet, es muss der Messias sein. Und er hat gesagt, sie hätten Vorzeiten in Sack und Asche Buße getan. Und das Verständnis ist, ihr habt es nicht. Ihr habt es gesehen, ihr habt diese Wunder gesehen, ihr habt nicht Buße getan. Und das ist ja die traurige Gewissheit, die wir dann auch haben, lesend diese Worte Jesu und lesend auch diese Wehe, Wehe, diesen Wehe, Wehe-Ruf Gottes an Babylon oder eigentlich an Zion oder Israel, die Juden, die zurückgeblieben sind, in Babylon. Haben Sie auf das Wehe Gottes gehört, auf die Warnung Gottes gehört? Und die Antwort ist nein, Sie haben es nicht. Und hier haben wir ganz genau einen wunderbaren Übergang zu dem, was wir heute erleben als Gemeinde des Herrn Jesu. Ihr Lieben, fordert Jesus uns auf, fordert uns das Wort Gottes auf, die Welt nicht zu lieben? Oh ja, nicht nur einmal. Ständig lesen wir diese Herausforderung Gottes, ja, dass wir die Welt nicht lieben sollen, dass wir eigentlich doch Pilger sind auf dem Weg zu unserer himmlischen Heimat. So die Zeitlichkeit, die Welt sollte an uns nichts haben. So nehmen wir als Christen lebend im 21. Jahrhundert diese Worte sehr ernst. Ich hoffe. Wir schauen in die Geschichte und sehen, dass all diese Wehrufe Gottes, ja, das hat sich ereignet. Ich werde das gleich erklären, wie sich das ereignet hat und noch ereignen wird. Aber das ist doch genau die Lektion, die wir lernen müssen als die Gemeinde des Herrn Jesu. Das Wort Gottes im Zusammenhang dessen, wie wir in dieser Zeitlichkeit leben sollten, ist sehr klar. Liebt nicht diese Welt. Ja, ihr seid Kinder Gottes. Eure Perspektive muss anders sein. Klammert euch nicht an diesen weltlichen Dingen, ja, an diesen zeitlichen Dingen, die uns so beschäftigen können, so in Anspruch nehmen können. Ihr Lieben, und das kann passieren, und bei manchen ist es mit Sicherheit passiert, dass man als Christ zu gemütlich wird, ja, in diesem Wohlstand, in der Zeitlichkeit, sodass der Glanz der Ewigkeit so schwächer und schwächer wird und man die Ewigkeit nicht mehr vor Augen hat und Jesus Christus nicht mehr vor Augen hat, sondern nur diese Welt. Mit all dem Glanz dieser Welt. Oh, ich brauche einen neuen BMW. Oh, ich möchte ein neues Boot haben. Oh, dies und jenes. Ja, eins nach dem anderen kommt. Was denkt ihr, wo das herkommt? Satan ist doch nicht tatenlos. Er weiß genau, wie er uns fangen kann. Aber wie auch immer. Und ich möchte hier uns auf etwas sehr Interessantes hinweisen. Ich hoffe, ich kann das richtig erklären. Schaut einmal, diesen Befehl Gottes, aus Babylon zu fliehen, finden wir in der Heiligen Schrift insgesamt viermal. Viermal. Dreimal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Fangen wir einmal von hinten an. Wo im Neuen Testament? Offenbarung. Ganz genau. Wir werden gleich gemeinsam die Stelle lesen, aber ich will jetzt zum Alten Testament gehen und zu diesen drei Warnungen etwas sagen. So, die erste Warnung, aus Babylon zu fliehen, finden wir in Jeremia 50, Vers 8. Was wissen wir von dem Prophet Jeremia? Wir überlegen und sagen, oh, er hat eigentlich vor der babylonischen Gefangenschaft gedient, also hat er vor der babylonischen Gefangenschaft diesen Befehl Gottes an das Volk Israel weiterzugeben. Was bedeutet das? Naja, wir wollen gleich gemeinsam darüber sprechen. Die zweite Warnung ist in Jeremia 51, Vers 6. Genau dasselbe. Ja, fliehe. Oder das Volk Israel, Zion, soll aus Babylon fliehen. Und die dritte finden wir hier. In Sacharja. Und interessanterweise spricht Sacharja diese Wehe, dieses Wehe Gottes aus, oder diesen Befehl Gottes aus, diese Warnung Gottes aus, kann man sagen, nach der Gefangenschaft Babylons. So, das Volk ist zurück und jetzt kommt dieses Wehe über Babylon oder eigentlich über diejenigen, die in Babylon wählten zu verbleiben. Wir denken, okay, das ist ein bisschen durcheinander. Wie passt das? Ja? Hier der Hinweis. Ich hoffe, wir verstehen das. Schaut einmal. Denken wir an Daniel. Daniel hat ja in der babylonischen Gefangenschaft gelebt. Daniel, ja, der Prophet Daniel, richtig? Nicht nur in babylonischen Gefangenschaft, nachher, als die Perser gekommen sind, hat er unter Persern gelebt und auch gedient und so weiter und so weiter. So, wir fragen uns, war dem Propheten Daniel das bekannt, was Jeremia seinerzeit im Auftrag Gottes geschrieben hat, wenn er das Wehe Gottes über Babylon ausgesprochen hat oder eigentlich dem Volk Israel gesagt hat, dass sie aus Babylon fliehen sollen? Natürlich, natürlich. Das ist, warum Daniel Buße tut, als er das Wort Gottes liest und sieht, oh, 70 Jahre sind vorbei, wir müssen Buße tun, Gott wird uns aus Babylon rausbringen. Ja? Außerdem wird der Prophet Daniel in der Heiligen Schrift der geliebte Mann Gottes genannt und das ist eine Auszeichnung, die nicht viele in der Heiligen Schrift bekommen haben. So, Daniel war ein Mann Gottes. Daniel kannte das Wort Gottes. Daniel wusste ganz genau, was Gott sagt, dass die Juden aus Babylon fliehen sollen. Warum ist Daniel in Babylon geblieben? Versteht ihr? Macht das Sinn? Ja. Er wusste diesen Befehl Gottes, aus Babylon zu fliehen, und Daniel ist in Babylon geblieben. Er ist nicht zurückgegangen mit den Juden, die zurückgekehrt sind. Und die Frage ist, warum? Und ich erinnere uns an diese Begebenheit, ja, als Daniel in den Saal gerufen worden sind und dort die Schrift auf die Wand geschrieben worden ist. Erinnert ihr euch mit dem Finger? Ja, Daniel wusste ganz genau, die babylonische Zeit ist vorbei. Ja, das babylonische Reich wird fallen. Und als er das erklärt hat, hätte eigentlich gehorchend diesem Befehl sagen müssen, okay, I'm out of here. Ja, ich bin weg. Daniel ist geblieben. Und dann hat er auch unter persischer Gefangenschaft oder in persischer Gefangenschaft dem persischen König dort auch gedient. So, was ist die Antwort? Naja, wir können sagen, Daniel wusste um den ihm von Gott gegebenen Platz. Deshalb ist er dort geblieben. Ich denke nicht, dass das die Antwort ist. Ihr Lieben, und das ist meine Antwort. Daniel wusste, dass die Wehe Gottes die zukünftige Generation der Juden betrifft, die sich in Babylon gemütlich gemacht haben. Ja, und nicht seine Generation, in der er dann auch gedient hat oder wo er dann auch am Leben war. So, Daniel hatte Einblick in den Plan Gottes mit dieser Stadt Babylon und auch in den Plan Gottes mit dem, was in das, was mit den Juden passiert, die in Babylon verbleiben. Ja? Und auf der anderen Seite, schaut einmal, Daniel wurde ihm Einblick gegeben in den Plan Gottes für die weitere Zukunft des Volkes Israel? Hat er weiter gesehen als nur bis zu der persischen Herrschaft, die dann Babylon übernommen hat und von Babylon aus regiert hat? Natürlich. Denken wir an Kapitel 2. Denken wir an Kapitel 7. Wie weit hat er die Sicht gehabt? Bis hin, ja, zu der Trübsalszeit und darüber hinaus. So, wir hören zum Beispiel in Offenbarung 4, Vers 4, dann auch diese Herausforderung. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht aus ihr, heraus mein Volk. Und die Rede ist von Babylon und den Juden oder dem Volk Gottes, das in Babylon noch ist. Und Gott sagt zu diesen Menschen, geht heraus, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Ja? Und jetzt schlagen wir einmal auf Psalm 25, Vers 14. Ich trete einen Schritt zurück, möchte hier was erklären und dann noch einmal zurückgehen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass Daniel eben diese ganz klare Sicht hatte über den Plan Gottes mit dem Volk Israel nach der babylonischen Gefangenschaft, aber auch bis hin, ja, bis zu der Trübsalszeit. Psalm 25, Vers 14, wir lesen in diesem Vers Folgendes. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Der Herr zieht in sein Vertrauen solche, die ihn fürchten. Aha, hat Daniel Gott gefürchtet? Ja, das hat er. Deshalb wird er der geliebte Mann Gottes auch genannt. Und dann wird gesagt, und sein Bund oder sein Wort, und hier füge ich hinzu, dient dazu, sie zu unterweisen. Woher wusste denn Daniel all diese Dinge, die sich ereignen werden? Hat er sich das erdacht? Gott hat das ihm gezeigt. Ja? Aus dem Worte Gottes. Und darüber hinaus natürlich auch durch die Vision, die er bekommen hat und die er dann von einem Engel erklärt bekommen hat. Dankeschön. Ja? Und deshalb sagen wir, oh, natürlich verstehe ich das jetzt, was das meint, wenn das Wehe ausgerufen wird, eigentlich über das Volk Gottes, das in Babylon vergleicht. Ja? Es bezieht sich auf eine bestimmte Zeit in der nahen Zukunft und darüber wollen wir gleich sprechen. Und es bezieht sich dann auf die spätere Zeit, die wir als Trübsalszeit kennen. Ja? So, und die Frage ist natürlich jetzt, wann hat sich dieser Weheruf Gottes über Babylon aus Jeremia erfüllt zum ersten Mal? Und wir sagten, das ist das Prinzip der biblischen Prophetie. Wenn eine Prophetie gegeben wird, haben wir oft die nahe Erfüllung, aber auch die ferne Erfüllung. Ja? So, was ist die nahe Erfüllung gewesen? Zu der Zeit, als Sacharja diesen Weheruf bekommen hat, ja, haben die Babylonier, leben in der Stadt Babylon unter der Herrschaft der Perser, rebelliert. Und die haben es geschafft, die Perser zu vertreiben aus der Stadt, die Stadt zu schließen, und sie haben gedacht, sie haben sich auf längere Belagerung eingestellt. Ja, und sie dachten, die Perser werden die Stadt nicht stürmen können. Das haben die Perser aber gemacht, durch eine List wieder. Ich werde nicht alles erzählen, das ist keine Geschichtsstunde. Nur darauf hinweisen, dass es den Persern gelungen ist, wieder in die Stadt einzudringen. Und wir können uns vorstellen, was dann passiert ist. Ja, die Perser sind nicht mit Samthandschuhen umgegangen. Sie haben all diese Rebellen und viele, die in der Stadt Babylon verblieben sind, dann getötet. Wisst ihr wie? Sie haben die gekreuzigt, diese Menschen. So, die Kreuzigung haben nicht die Römer erfunden, sondern eigentlich die Perser. Und wie ihr euch vorstellen könnt, die Juden, die in der Stadt Babylon verblieben sind, denkt ihr, die sind verschont geblieben? Nein. Die wurden genauso bestraft, ja, mit den Aufständischen. Ja. So, und genau von dieser Zeit des Aufruhrs sagt Gott, noch bevor sie geschehen ist, sagt Gott seinem Volk, wehe, wehe, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne. Gott will seine Menschen warnen. Er hat seine Menschen gewarnt. Ihr Lieben, warnt Gott uns heute auch? Oh ja, oh ja, in seinem Wort. Und sollen wir sein Wort ernst nehmen? Aber natürlich, wir müssen sein Wort ernst nehmen. Wir schauen uns die moderne Gemeinde an, besonders die im Westen. Nicht die Gemeinde, die verfolgt wird. Ja? Sowas passiert in der Gemeinde, die verfolgt wird, nicht. Aber die Gemeinde im Westen, wie schnell werden Christen bequem, ja, in dem Wohlstand? Wie schnell übernehmen sie die Werte dieser Welt und leben genauso wie die Welt und denken, alles ist in Ordnung. Gott muss mich doch segnen, dass ich so reich bin, dass alles gut geht, ich gesund bin und so weiter und so weiter. So das Leben und Handeln vieler moderner Christen heute im Westen unterscheidet sich nicht von den Menschen dieser Welt. Ja, viele haben sich wirklich gemütlich gemacht. Und wenn die Entrückung heute kommt, ihr Lieben, wenn die Entrückung jetzt kommen würde, wie viel von diesen Christen, die sich Christen nennen, sogar als wiedergeboren bezeichnen, würden nicht dem Herrn entgegengehen, sondern eigentlich der Trübsal entgegen. Und ich denke, sehr viele. Woher weiß ich das? Das ist anmaßend, so etwas zu sagen. Ich kann doch nicht in das Herz des Menschen gucken. Ja, aber ich gucke in das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt uns Folgendes, Lukas 18, 8. Jesus sagt, denn wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Ja, der Hinweis ist, dass nicht allzu viele wirklich in diesem rettenden Glauben sein werden. Und dann natürlich Hebräer 12, Vers 14, ganz klare Herausforderung des Wortes Gottes, jaget nach dem Frieden. Also stolpert nicht dem Frieden nach, sondern jaget nach dem Frieden gegen jedermann. Und der Heiligung, wir wissen genau, was Heiligung ist, ja? Ohne welche niemand den Herrn sehen wird und so weiter und so weiter. Viele Christen, die können mit dem Wort Heiligung heute im Westen nichts anfangen. Das ist für sie ein Fremdwort. Ja? Und das Konzept sowieso. So, wir schauen in das Wort Gottes und sagen, naja, Jesus hat das schon prophezeit, dass da nicht allzu viele im Glauben sein werden. Ich möchte eine Umfrage hier vorlesen, die ich letzte Woche gefunden habe, von einer christlichen Universität in Arizona. Und was haben die gemacht? Die sind in diese Universität, da ist eine extra Abteilung dieser Universität, die machen immer wieder Umfragen in den Kirchen. So, die gehen in die Kirchen und stellen Fragen den Menschen. So, dieses Jahr haben sie diese Umfrage gemacht. Sie sind in die Kirchen gegangen und haben besonders solche Menschen angesprochen, die gesagt haben, oh, ich bin wiedergeboren. Okay. So, von diesen Menschen wollten sie dann einiges wissen. Ich werde nicht alles sagen, was sie an Fragen gestellt haben, aber sie haben festgestellt nach der Umfrage, dass nur die Hälfte aller Wiedergeborenen oder die sich als wiedergeboren bezeichnen, glauben, dass Jesus sündlos war. Hälfte. So, ein Mensch, der wiedergeboren ist oder denkt, dass er wiedergeboren ist, aber sagt, entschuldigt, Jesus ist nicht sündlos. Haha, das ist es. Ich habe ein Wörtchen vergessen. Die meisten, die Hälfte sagen, Jesus war, jetzt bin ich durcheinander, nicht sündlos, also mit Sünde behaftet. Genauso ein Mensch wie ihr und ich. Wie geht das? Wie geht das? Wenn Jesus nicht sündlos war, gibt es dann eine Vergebung der Sünde? Nein, gibt es nicht. Gibt es dann eine Auferstehung? Nein, gibt es eigentlich auch nicht. So, wie kann ich mich dann im vollen Sinne des Wortes wiedergeboren, dann wirklich wiedergeboren sein? Ich kann es nicht. Es hat keine Bedeutung. Ja? Also das war erschreckend. Ja? Und nicht nur das. Der Apostel Paulus sagt, wenn die Auferstehung nicht gewesen ist, wenn Jesus tatsächlich ein sündiger Mensch war, nicht auferstanden ist, wenn Gott ihn im Grab gelassen hat. Er sagt, dann sind wir nicht nur nicht wiedergeboren, dann sind wir die elendsten aller Menschen, wenn wir in diesem Glauben verbleiben. Warum sollten wir das tun? Es macht doch keinen Sinn. Ihr Lieben, es gibt noch so viel zu sagen im Zusammenhang dieses Befehls und dem Hinweis aus Babylon zu fliehen. Ja? Die eine Frage, die manche von uns vielleicht noch haben, ist diese. Was ist Babylon? Ist Babylon eine religiöse Einheit? Ist das eine Stadt? Was ist das? Und gemeinsam wollen wir das noch angehen, wenn wir zum Kapitel 5 kommen des Sacharja-Buches. Aber lass uns weitermachen. Ich komme zum 12. Vers. Die Zeit rückt vor. Und schaut einmal, was im 12. Vers gesagt wird und was ja nicht einfach ist einzuordnen. Aber hier in dem 12. Vers dringen wir wieder ein in das Mysterium der Dreieinigkeit. Hört mal genau hin. Denn so spricht Jehova der Herrscher. Wir denken, okay, so weit, so gut, das verstehen wir. Und dann wird gesagt, schaut mal, nach der Herrlichkeit, aha, nach der Herrlichkeit, hat er mich zu den Nationen gesandt. Wen gesandt? Ja? Die euch geplündert haben. Also das sind die Nationen, die Israel gezüchtigt haben. Denn wer euch antastet, tastet mein Augapfel an. Und diese Aussage kennen wir sehr gut. Wie gesagt, hier tauchen wir wieder in das Geheimnis der Dreieinigkeit. Ja? Derjenige, der spricht, ist auch derjenige, der gesandt wird. Seht ihr das? Aus diesem Vers? Ja? Gott, Gott selbst. Es ist nicht der Prophet Sacharja, der gemeint ist. Gott selbst ist gemeint. Und das Zweite, was uns bewusst wird, ist die Tatsache, dass nach der Herrlichkeit, die Jesus bei dem Vater jetzt hat, ist Jesus in der Herrlichkeit beim Vater? Ist es wahr? Vertritt er uns als seine Menschen vor dem Vater im Gebet? Ist er der Hohepriester? Richtig. Nach dieser Herrlichkeit, was wird passieren? Er wird zurückkommen. Sacharja sagt das schon. Im Auftrag Gottes. Ja? Und was wird er tun? Er wird die Nationen richten, die Israel geknechtet haben, je geknechtet haben und die noch Knechten werden, Trübsalszeit. Ja? Und außerdem, wir schauen uns die grammatische Form an, in der diese Aussage steht und stellen fest, vollkommene Gegenwart. Vollkommene Gegenwart meint, dass das Gesagte 100% eintrifft. Es wird in der vollkommenen Gegenwart ausgesprochen, auch wenn es in der Zukunft ist, aber es kann ausgesprochen werden als schon geschehen oder schon geschehend, weil Gott es selbst sagt und weil es sich 100% genauso ereignen wird. Jesus wird zurückkommen, ist das sicher? Natürlich. Wird Jesus als Richter zurückkommen? Oh ja, für die, die Jesus nicht kennen als ihren Heiland. Und hier kommen wir zu dieser Aussage: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ich musste zweimal in meinem Leben zu einem Augenarzt. Ja? Jedes Mal, wenn ich habe Autos repariert, einmal habe ich einen Auspuff auswechseln müssen, noch in Deutschland, einmal ist das hier passiert. Und anstatt eine Schutzbrille zu tragen, dachte ich, ach, ich mache das schnell, ich brauche die Schutzbrille nicht, konnte sie nicht finden. Ja, was ist passiert? Rost ist in mein Auge reingekommen, hat sich festgekrallt in meine Netzhaut. Ich konnte es nicht rauskriegen und so musste ich zum Augenarzt und der hat es rausgebohrt, ja, aus meinem Auge. Es war nicht angenehm, aber ich war so erleichtert, als es weg war. Ja. So, wir verstehen diese Aussage sehr gut. Ja. Wenn jemand mit seinem Zeigefinger in das Auge, sticht, ja, ist unangenehm, ja, und das ist, was Gott sagt, ja, wenn die Nationen in Israel in dieser Weise behandeln, im Grunde genommen ist es genau dieses Bild, jemand sticht Gott in sein Auge. Und ich frage mich, wie lange wird Gott das zulassen? Wie lange wird Gott das zulassen? Weil gerade auch gegenwärtig, aktuell, sehen wir das doch, ja, aber die Aussage, die bleibt, ja. Und das Interessante ist, und ich schließe hier ab, auch wenn ich mit der Predigt nicht fertig bin, das Interessante ist, dass das Wort für Augapfel, ja, ein Wort ist im Alten Testament, das nur einmal vorkommt, und zwar an dieser Stelle. Das ist ein seltenes Wort. Und es ist ähnlich dem Wort Babel. Das Wort für Augenapfel ist das Wort Baba. Ja, Baba. Und Babel ist praktisch auch ähnlich diesem Wort. Und beide haben als Grundlage, als Fundament für ihre Worte das Wort Tor oder Tür. Ja? Ja, das Auge ist das Tor zu was? Zu unserer Seele. Richtig? Das ist, warum Jesus sagt, dass wir aufpassen sollen, was wir uns anschauen. Das bleibt nicht oberflächlich, das geht rein. Ja? Und manche Dinge, die wir anschauen, die sind nicht gut für uns anzuschauen. Das ist der Hinweis. Und Babel hat sich, es war eine stolze Stadt und sie haben gedacht, sie sind das Tor zu Gott. Gateway to Gods oder Götter. Ja? Und Gott gebraucht dieses Wortspiel in einer ironischen Weise, um der Stadt der Babylon zu zeigen, in ihrem Stolz, ja, dass sie nicht das Tor zu Gott sind. Er sagt in anderen Worten, das Tor zu Gott bist du nicht, Babylon, auch wenn du das vorgibst zu sein, sondern es ist das Volk Israel. Sie sind mein Augapfel. Und wer bezeichnet sich im Neuen Testament als die Tür? Erinnert ihr euch? Jesus Christus. Interessant. Und wir sehen ganz klare Verbindung zu dem Alten Testament. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein ganz klarer Hinweis auf die Erlösung, auf das Heil. Und was sagt die Heilige Schrift über das Heil? Woher das Heil kommt? Es kommt aus Gott, aber es kommt auch durch die Juden. Ja? Und das ist es, was hier angesprochen wird. Schaut einmal, Gott hat einen Plan und dieser Plan des Heils geht durch das jüdische Volk. War Jesus ein jüdischer Mann? Ja. Und deshalb ist das, was wir sehen, der Antisemitismus, das ist nur geistlich zu erklären. Wir können das nicht anders erklären. Und jeder, der sich gegen das Volk Gottes erhebt, ja, der tut genau das. Er ärgert Gott. Ja, er sticht ihm in sein Auge. Und hier müssen wir sehr, sehr aufpassen. Einmal, wie wir gerade über das Volk Israel nachdenken, die machen auch nicht alles richtig, das sage ich nicht. Nichtsdestotrotz bleiben die Aussagen Gottes über diesem Volk stehen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in der Ewigkeit. Ja? Seine Aussagen bleiben stehen, deshalb müssen wir aufpassen. Jesus ist ein jüdischer Mann gewesen, durch Jesus haben wir nur das Heil. Ja, wenn wir zu Jesus kommen, Jesus unsere Sünden bekennen, sagt uns das Wort Gottes, ja, und von unseren Sünden lassen, dann werden wir das Heil haben. Dann werden wir erst wiedergeboren. Und hier muss ich abbrechen, auch wenn ich nicht zum Ende gekommen bin, aber ich will das nicht überziehen. Die Luft ist auch zu stickig geworden, ihr Lieben. Heute Morgen hat uns jemand eingeheizt hier ganz ordentlich. Ich bin am Ölen. Ich sag euch, ich bin am Schwitzen. Aber wie auch immer, ihr Lieben, das Wort Gottes ist klar. Und wir sehen eine ganz klare Verbindung von dem Alten und Neuen Testament, immer und immer wieder. Und wisst ihr was, wenn wir das Alte Testament nicht lesen, wir tun uns keinen Gefallen damit. Es ist dasselbe Wort Gottes. Ja, und wir müssen es lesen. Und viele Dinge, die im Alten Testament erklärt werden, gerade im Zusammenhang des Volkes Israel oder auch im Zusammenhang der Zukunft des Volkes Israel, im Zusammenhang besonders auch des Reiches des Millennium, die meisten Stellen sind im Alten Testament. Ja, wenn man das Alte Testament nicht liest, dann weiß man nicht darum. Und dann sagt man, ja, wie könnt ihr das Millennium lehren? Ja, im Neuen Testament steht kaum was davon geschrieben. Ja, die Bibel ist eine Einheit, das Alte und das Neue Testament. Und deshalb bleiben wir dabei. Ja, wir bleiben beim ganzen Wort Gottes. Wir lesen das Alte und das Neue Testament. Puh, das war viel, was wir heute gehört haben. Und das war nur ein Bruchteil dessen, was ich wirklich herausgefunden habe, studierend diese Stelle. Aber ich will uns nicht alles über den Kopf werfen, damit wir nicht untergehen, sondern wir wollen diese Dinge, die uns wichtig geworden sind, auch besonders der Hinweis auf Jesus Christus, unseren Heiland. Nur er ist die Tür zu der Ewigkeit, zum Heil. Und das sollten wir wissen, das sollten wir beachten und das sollten wir auch andere weitergeben, die Jesus als ihren Herrn nicht kennen.